Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort zur Predigt nehmen wir heute die drei letzten Verse der Epistel dieses Himmelfahrtstages aus der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Ich lese uns diese Verse im Verlauf der Predigt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, leite und stärke uns durch dein Wort, dass wir dir folgen, dich ehren und dir dienen, bis wir dich sehen in Herrlichkeit. Sende uns dazu auch jetzt deinen Geist. Amen. Liebe Geschwister, lasst uns heute über das Leben als Christ nach Himmelfahrt reden. Denn das ist unser Leben. Und dieser Tag heute ist ein guter Tag, um darüber zu reden, denn von Himmelfahrt an decken sich die Umstände für das Leben mit Jesus bei den ersten Christen und bei uns. Hatten die Jünger davor den Sohn Gottes mit ihren eigenen Augen gesehen, mit ihren eigenen Ohren gehört, waren sie Christus bis dahin persönlich gefolgt auf seinem Weg durch diese Welt, so haben sich die Vorzeichen mit dem Himmelfahrtstag verändert und verschoben. Jesus ist zwar immer noch in der Mitte seiner Gemeinde und bei uns, wie er es versprochen hat, bis ans Ende der Welt. Aber er ist nicht mehr so unmittelbar sichtbar, hörbar, erlebbar, wie er es in seinen Erdentagen war. Das Leben als Christ nach Jesu Himmelfahrt, das Leben in der Nachfolge des erhöhten Herrn, das die ersten Christen fortan von diesem Tag an lebten, es ist auch unser Leben bis heute. Darum lasst uns an diesem Tag darüber reden und fragen, was macht Nachfolge Jesu nach Himmelfahrt aus? Worin besteht sie? Lässt sich das irgendwie knapp und merkbar auf den Punkt bringen? Oh ja, das lässt es sich. Und wie? Wer die Epistel und das Evangelium dieses Tages aufmerksam verfolgt und mitgelesen hat, könnte zu dem Schluss kommen, Leben als Christ nach Jesu Himmelfahrt heißt warten. Jesus selbst fordert seine Jünger ja dazu auf, zu warten auf die Verheißung des Vaters. Also warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, warten auf Pfingsten. Und die beiden Männer in weißen Gewändern, die plötzlich im Auftrag Gottes erscheinen, sie sagen ja der zum Himmel blickenden Schar von Jüngern auch, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also auch hier, warten. Als Erwarten der Rückkehr Jesu in Herrlichkeit. Leben als Christ nach Jesu Himmelfahrt heißt also warten. Ja, da ist gewiss bis heute etwas dran. Wir warten darauf, dass Gott uns immer wieder gute Wege führt. Wir warten darauf, dass er hier und dort konkret eingreift und hilft. Wir warten darauf, dass der Heilige Geist Türen öffnet oder sie verschließt, dass er Wunder wirkt oder uns Kraft gibt, ohne Wunder doch weiter zu vertrauen, Glauben zu halten und zu folgen. Und es gilt auch, was wir eben mit dem Schluss des nizänischen Glaubensbekenntnisses zum Ausdruck gebracht haben. wo es ja heißt, ich warte auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. So gilt also durchaus, Leben als Christ nach Jesu Himmelfahrt heißt immer auch warten. Aber dieses Warten ist dennoch kein passives Rum- oder Aussitzen, sondern es geschieht ganz aktiv in einem zweifachen Tun. Und dieses zweifache Tun, diese beiden Pole, zwischen denen das Warten Gestalt annimmt in der Mitte der Gemeinde, diese zwei Ausprägungen eines wartenden Lebens mit Jesus nach seiner Erhöhung, sie lassen sich wunderbar im Fortgang des Himmelfahrtsberichtes aus der Apostelgeschichte erkennen. Die drei Schlussverse des Himmelfahrtsabschnittes in Apostelgeschichte 1 wurden in der Lesung ausgespart. Aber wir hängen sie jetzt an, um zu erkennen, was das wartende Leben mit Jesus nach Himmelfahrt konkret ausmacht, in welchen beiden Polen es Gestalt gewinnt. Die ersten beiden Schlussverse der Himmelfahrtserzählung der Apostelgeschichte machen deutlich wartende Nachfolge Jesu auf dem Weg des Lebens. Wird lebendig in Gehorsam. Wir lesen und hören, da kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese Notiz mag nebensächlich erscheinen. Deswegen ist sie vielleicht auch ausgelassen worden in der Lesung. Sie ist aber nicht nebensächlich, wenn wir bedenken, dass uns vorher ja berichtet wird, vielleicht haben wir es noch im Ohr, und als Jesus mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen. Deutlicher geht's nicht, wie der Herr mit seinen Jüngern spricht. Jesus hatte es gesagt, und die Jünger machen's. Sie tun also, was der Herr ihnen aufgetragen hatte. Sie sind ihm gehorsam. Sie werden später den Auftrag zu erfüllen haben, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und sie üben's selbst von Anfang an ein. Mit ihrem Fußweg zurück in die Stadt und hinein ins Haus und hinauf ins Obergemach. Sie hätten ja auch anders tun können. Und es ist gewiss auch nicht einfach gewesen, wieder in die Stadt zu gehen, wartend auf Weiteres ohne konkreten Terminplan, umringt von einer nicht eben freundlich gesinnten Umgebung. Aber sie tun's. Die Jünger zeigen uns, was ein Leben als Christ nach Himmelfahrt ausmacht. Der eine Pol ist Gehorsam. Tun nach Jesu Worten. Sich aktiv darauf verlassen, das gilt, was der König des Himmels und der Erde sagt. Damit rechnen, dass es geschieht. Auch wenn es gerade nicht zu sehen oder zu fühlen ist. Dennoch darauf bauen und danach leben. Dem Herrn folgen auf dem einen Weg des Lebens, der er selbst ist. Jesus wartend folgen heißt gehorsam sein. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist Anbetung. Davon erzählt der letzte Vers des Himmelfahrtsberichtes in der Apostelgeschichte, wo es heißt, diese alle, also die 11, die eben aufgezählt wurden, hielten allmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 11 Jünger, die Frauen, die Jesus gefolgt waren, mit Maria, seiner Mutter, und, man höre und staune, den leiblichen Brüdern Jesu. Sie folgen gehorsam den Worten des Sohnes Gottes und dann legen sie ihre Hände nicht müde in den Schoß, sondern sie falten sie und sie erheben sie anbetend zu ihrem zur Rechten Gottes des Vaters erhöhten Herrn. Zum Gehorsam gesellt sich die Anbetung. Und aus der Anbetung wächst neue Kraft zum Gehorsam und zum Warten und zu weiterem konkreten Leben aus dem Glauben an Jesus. Gehorsam und Anbetung. Zwischen diesen beiden Polen breitet sich das Leben als Christ, das Leben mit Jesus nach Himmelfahrt aus. Es war vorher auch schon so. Aber nun geschieht es weiter auf diese Weise, um auch uns auf diesen aktiven Weg des Wartens zu rufen. Wie und was sie wohl gebetet haben werden, diese Christen der ersten Stunde dort in diesem Haus, im Obergemach und im Untergemach und wo immer sie sich aufgehalten haben. Nun, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dabei in den beiden Gruppen zusammengekommen sind, die Lukas nennt. Und dass vielleicht diejenigen beiden, die jeweils in der Mitte der beiden Aufzählungen genannt sind, die anderen mitgenommen haben und angeleitet haben zum Beten. Da ist zum einen Maria, die Mutter des Herrn, die zwischen den Frauen und den Brüdern Jesu genannt wird. Ihr kleines Gebet, das wir am Sonntag schon kennengelernt haben, es wird auch jetzt weiter guten Dienst getan haben und seine Kraft entfaltet haben. Siehe, wir sind deine Knechte und Mägde, uns geschehe, wie du gesagt hast. Sende uns deinen Geist, hilf uns, das Werk zu tun, zu dem du uns berufen hast. Herr, hier sind wir gehören dir, leite uns nach deinem Willen. Herr, schau uns an, wir wollen dir folgen und dienen, tu mit uns nach deinem Wort. Das ist Anbetung, aus der die Kraft erwächst, Großes zu erwarten und gehorsam zu sein. Und neben der Maria ist da zum anderen Thomas, dessen Name genau in der Mitte der Jüngerliste steht. 5 vor ihm, 5 hinter ihm, er mittendrin. Thomas hat ein ebenso prägnantes und gutes Gebet einzubringen. Es lautet: Jesus, mein Herr und mein Gott. Jesus, du bist unser Herr und dir wollen wir folgen. Auf dich warten wir. Deinen Willen wollen wir tun. Du regierst. Hilf uns, dir gehorsam zu sein. Jesus, mein Herr. Und Jesus, du bist unser Gott. Dich beten wir an, denn du hast Hilfe in jeder Lage. Du hilfst uns in unserem Zweifel und in unserem Unglauben, so wie du mir, dem Thomas, geholfen hast. Du hilfst uns in unserem Versagen und in unserer Schuld, so wie du uns allen vergeben hast, dass wir dich verlassen haben, so wie du dem Petrus vergeben hast, dass er dich verleugnet hat. Du bist gnädig und voller Liebe. Wir preisen dich, der du erhöht bist zur Rechten des Vaters. Wir loben dich und warten darauf, dass du dein Reich weiterbaust und ausbreitest. Lass uns dir dabei gehorsam dienen, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Gehorsam ist oft nur ein kleiner Schritt und Anbetung braucht nicht viele Worte. Aber zwischen diesen beiden Polen entspannt sich das Leben mit Jesus nach Himmelfahrt als ein aktives Warten auf ihn. Alles zusammengefasst im kurzen Gebet des Thomas: Jesus, mein Herr und mein Gott. Alles greifbar im kleinen Gebet der Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Alles auch deutlich sichtbar und hörbar am Schluss des heutigen Evangeliums, wo es ja heißt: Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Anbetung und Gehorsam im Warten auf Christus. Wir wurden heute von Gottes Wort darauf gestoßen, weil es immer noch gilt und weiter gültig bleibt bis ans Ende dieser Zeit und Welt. Wir haben darüber geredet, heute am Himmelfahrtstag, damit auch wir weiter auf diesem wartenden Weg des Glaubens unterwegs sind, in Anbetung und Gehorsam. Und so unterwegs sind in den Fußstapfen des Herrn Jesus selbst, der ja durch und durch ein Leben der Anbetung und des Gehorsams führte. Solches Leben mit Jesus, es lohnt. Wagen wir es mutig neu, jeden Tag. Amen.